Der September ist da, der Sommer neigt sich dem Ende, die Tage werden kürzer, aber der kommunalpolitische Höhepunkt dieses Jahr steht erst gerade vor uns. Und damit ein herzliches Willkommen zur 15. Folge der Grünen Welle Aachen.
Grüne Welle Aachen. Heute mit Laurenz, Julia und Sibylle Kolten.
Ja, Julia, lang ist es her, dass wir mal zusammen Podcast aufgenommen haben.
Tatsächlich, ja, ewig.
Es ist der 17. März gewesen, ist schon fast ein halbes Jahr. Da haben wir über den städtischen Haushalt gesprochen und auch darüber, wie wichtig es ist, diesen Haushalt zu gestalten. Jetzt stehen wir kurz vor der Kommunalwahl am 14.09., bei der sich entscheidet, wer in den nächsten 5 Jahren diesen Haushalt gestalten kann. Das haben wir zum Anlass genommen, eine ganz besondere Gästin heute einzuladen.
Und zwar haben wir heute die Oberbürgermeisterin der Stadt Aachen zu Gast, Sibylle Kolpen. Hallo Sibylle, schön, dass du da bist.
Hallo Julia, hallo Lorenz.
Damit du nicht deine ganze Biografie selber nochmal erzählen musst, würde ich dich einmal kurz vorstellen. Du bist
Das wäre schön.
bist 62 Jahre alt, du kommst aus Mayen, das ist in der Vulkaneifel. Du hast Pädagogik studiert an der Uni Trier, also keine RTH-Absolventin, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Leuten, die in Aachen leben und bei den Grünen auch aktiv sind zum Teil. Du bist verheiratet, hast zwei erwachsene Söhne, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Und wahrscheinlich am allerwichtigsten, du bist seit 5 Jahren die Oberbürgermeisterin der Stadt Aachen. Du wurdest 2020 von uns als Grünen aufgestellt. Und hast dann die Wahl mit ja, einem ziemlich überwältigenden Ergebnis damals gewonnen und bist damit die nach 256 Männern auf diesem Posten die erste Frau, die die Oberbürgermeisterin der westlichsten Stadt Deutschlands ist. Das ist alles ein sehr spannender Werdegang und ich würde dich deswegen gerne fragen, ob du schon als Kind den Traum hattest, Oberbürgermeisterin zu werden.
Nein, in der Tat nicht. Als Kind wollte ich Grundschullehrerin werden oder als junge Frau. Und deshalb bin ich auch in die pädagogische Richtung gegangen. Zu der Zeit, in den 80ern, war der Arbeitsmarkt für Lehrer und Lehrerinnen nicht so rosig wie heute. Das Arbeitsamt hat mir gesagt, machen Sie lieber was anderes. Deshalb habe ich dann Erziehungswissenschaft studiert, weil ich dachte, das öffnet mir alle Türen. Aber dass mir das die Tür zum Rathaus öffnet, das hätte ich damals noch nicht gedacht.
Jetzt hat Julia ja schon eingeläutet, dass du vor deiner Arbeit als Oberbürgermeisterin Leiterin der Bleiberger Fabrik in Aachen warst. Jetzt hast du auch über dein Studium schon gesprochen. Welche Erfahrungen kannst du denn von deiner vorherigen Tätigkeit in der Jugendarbeit mitnehmen zu deiner aktuellen Arbeit als Oberbürgermeisterin?
Eine ganze Menge und ich bin gerade dabei, Bilder aus meiner Jugend zu sammeln. Die Grünen machen ja so eine Kampagne Momente des Engagements im Jahresrückblick. Das finde ich sehr spannend, weil das, was damals in der Jugendarbeit tragend war, trägt mich auch als Oberbürgermeisterin. Und ich finde auch viele Kollegen und Kolleginnen, die genau auch eine ähnliche Geschichte gemacht haben, also aus der Jugendarbeit kommen, weil ich dort einmal gelernt habe, Verantwortung zu tragen. Ich bin schon sehr früh in Führungspositionen auch gegangen, auch schon im Verband. Ich war direkt irgendwie Pfarrleiterin, Diözesanleiterin, habe auf Bund- und Bundesebene mitgearbeitet und mich in der Zeit auch sehr politisch engagiert. Also ich habe einen politischen Arbeitskreis geleitet, war sehr frauenpolitisch engagiert. Das heißt, einmal Verantwortung für eine Gruppe zu übernehmen, habe ich schon früh gelernt und zum anderen aber auch Verantwortung für die Zukunft unseres Planeten, unserer Gesellschaft. Und da war ich sehr intensiv engagiert und habe viel protestiert, demonstriert und bin sehr stolz, dass ich den Bau einer Wiederaufbereitungsanlage in der schönen Eifel mitverhindert habe.
Das war jetzt schon ein breiter Ritt von der Kinder- und Jugendarbeit über die Frauenpolitik bis hin zur Wiederaufbereitungsanlage. Das war ja sicherlich der Ort, wo du politisiert wurdest, oder also die Bewegung, der du politisiert wurdest. Aus der Frauenbewegung kommen ja auch viele andere Grüne, die dann später der Partei beigetreten sind. Wieso bist du denn nicht unserer Partei beigetreten? Du bist ja als parteilose Oberbürgermeisterin dann angetreten 2020 und du trittst auch jetzt wieder als parteilose Kandidatin an. Ja, wieso bist du von den Grünen aufgestellt, aber bist kein Mitglied?
Ja, also vielleicht nochmal einen Blick zurück. Anfang der 80er erinnere ich mich noch sehr genau an die Gründungsversammlung der Grünen in meiner Heimatstadt. Da war ich auch dabei und das lag ja sehr eng zusammen, diese politische Bewegung, Friedensbewegung, die Gründung der Partei. Aber mein Weg ist dann nach dem Studium auch sehr stark in die Kulturarbeit gegangen, in meine Berufstätigkeit. Ich bin Mutter geworden und von daher war das Parteipolitische für mich nicht so relevant, weil mein Engagement immer in anderen Zusammenhängen stattgefunden hat. Warum trete ich parteilos an? Weil ich davon überzeugt bin, dass das Amt der Oberbürgermeisterin eine besondere Verantwortung für die Gesamtheit der Stadt ist und es von daher wichtig ist, als Oberbürgermeisterin für die Menschen, für die Bürger und Bürgerinnen anzutreten. Es ist eine Personenwahl und den Menschen zu vermitteln, als Person stehe ich für alle Menschen in dieser Stadt, für 262.000 Menschen und versuche, deren Leben besser zu machen, ihre Interessen zu verbinden und in die Zukunft zu tragen. Und auch die Moderation der Arbeit im Stadtrat ist eine, die eine gewisse Überparteilichkeit braucht, um zum Wohle der Stadt die Fäden zusammenzubinden, damit wir alle an einem starken Strang in die gleiche Richtung ziehen.
Jetzt hast du gerade schon die Moderation im Stadtrat einmal angesprochen. Jetzt werden im Stadtrat ja verschiedene kommunalpolitische Themen diskutiert zwischen den einzelnen Fraktionen, zwischen den Ratsmenschen. Jetzt frage ich mich, wenn du den Job der Oberbürgermeisterin so ein bisschen darüber, so ein bisschen moderierend auch siehst, wann ist denn der Zeitpunkt, wo du dich dann mal in das politische Geschehen einmischst als Oberbürgermeisterin?
Ja, meine Rolle als Vorsitzende des Rates ist ja wirklich so, wie du auch beschreibst, eine, die die Dinge zusammenbringt und dafür sorgt, dass wir zu guten Entscheidungen kommen und auch dafür sorgt, dass das in einer fairen Entscheidungsfindung stattfindet, dass wir da Demokratie vorbildhaft auch leben. Natürlich habe ich auch eine eigene Agenda, die mir als Oberbürgermeisterin wichtig ist, Ziele, die ich umsetzen will. Und da gehe ich schon auch mit Leidenschaft und einer klaren Haltung in die öffentliche Debatte. Wir debattieren alle Themen in der Fraktion sehr ehrlich und offen, aber im Rat halte ich mich da eher zurück. Das ist dann die Stunde der Fraktionssprecher, Sprecherinnen, der Ratsleute. Aber Projekte, die mir so richtig am Herzen liegen, wie das Haus der Neugier zum Beispiel, da gehe ich auch mal nach vorne und da ist auch durchaus spürbar, dass das dann Projekte sind, wo ich mit dem Herzen ganz eng verbunden bin. Und dann, wenn aus dem rechten Lager auch schon mal Stimmen kommen, die einfach nicht angemessen sind und undemokratisch sind, auch da erhebe ich die Stimme und sorge dafür, dass wir Respekt und Toleranz im Rat der Stadt Aachen leben.
Versetz dich doch nochmal in die Zeit, als du 2020 gewählt wurdest. Das war ja dann auch wirklich ein großer Überraschungssieg, würde ich sagen, als du da mit 2/3 der Stimmen in der Stichwahl gewonnen hast. Das war ja sicherlich eine sehr aufregende Zeit für dich, dann da als Oberbürgermeisterin auch, wie nennt man das, inauguriert zu werden, also irgendwann ins Amt eingeführt zu werden. Du wurdest dann ja auch, wir haben dann auch, der Stadtrat ist dann zum ersten Mal zusammengetreten und du hattest dann ja auch irgendwann deinen ersten Arbeitstag im Rathaus. Wie war denn das damals und gab es da irgendwas, was dich besonders überrascht hat, mit dem du überhaupt nicht gerechnet hättest?
Ja, wenn ich da daran zurückdenke, dann war das schon wirklich eine sehr, sehr emotionale, engagierte, bewegende Zeit, die ich auch sehr genossen habe, weil der Wahlkampf auch einer war, wo wir sehr gut im Team zusammengearbeitet haben, mit dem ganz festen Willen, diese Stadt zu verändern, nach vorne getreten sind und dass wir dann so einen Rückenwind bekommen haben und so viel Zustimmung, das war schon großartig. Also da kriege ich jetzt auch noch Gänsehaut. Und ich erinnere mich auch genau an den ersten Tag, als ich ins Rathaus kam nach der Wahl, da regnete es in Strömen und ich hatte einen roten Schirm in der Hand, warum auch immer, der war gerade da und ich hatte mein erstes Interview für den WDR gegeben und das war schon ein sehr erhebender Moment und das erlebe ich auch immer noch jeden Tag, wenn ich zum Rathaus gehe, dass das ein besonderes Geschenk, eine ganz besondere Verantwortung ist, in diesem Rathaus die Verantwortung für die Stadt zu tragen. Das ist ja schon auch ein sehr eindrucksvoller Bau ist und dass ich dort meinen Amtsdienst habe, das ist ein ganz großes Privileg. Ja, und Privilegien gibt es da, die eine oder andere. Und das hat mich durchaus auch überrascht, als Herr Philipp mir den Schlüssel zu meiner Toilette gegeben hat. Und in der Tat gibt es eine sogenannte VIP-Toilette. Die wurde im Kontext des Karlspreises gebaut, weil Königin Beatrix das erwartet hat. Und von daher hat man da noch eine angemessene Toilette gefunden. Die ist also wirklich sehr sehr königlich und das ist ganz schön, weil das auch für mich so ein Ort ist, der dann auch sehr persönlich ist im Rathaus. Aber wenn es hart auf hart kommt und die Schlange bei der Frauentoilette bei Veranstaltungen sehr lang ist, dann schließe ich die einfach auch auf und lasse die anderen mit rein. Das Zweite, wir waren ja damals in Corona und von daher war das Rathaus auch wirklich ein sehr einsamer Ort. Ich habe zwar einen Schlüssel zur Toilette, aber keinen Schlüssel zum Rathaus. Das heißt, in dieser Zeit gab es viele Videokonferenzen. Wir waren ja alle im Lockdown und sehr auf uns zurückgeworfen. Und diese Konferenzen dauerten ja oft sehr lange. Und ich konnte abends, wenn ich nach Hause gehen musste, immer jemand von der Pforte mit mir im Rathaus bleiben, ganz alleine, um dann das Rathaus danach abzuschließen und die Alarmanlage einzuschalten. Das war schon sehr ungewöhnlich zu dem Alltag, den ich vorher sehr selbstbestimmt geführt hat. Aber da habe ich mich auch schnell eingefunden. Vor allem die Menschen, die im Rathaus arbeiten, sind alle total herzlich unterstützend, haben mich auch in der Zeit wirklich toll getragen. Also gerade wo es so wirklich einsam war. Es war teilweise so ein bisschen lost in diesem großen Rathaus. Keine Besucher, nur die Pforte besetzt.
Nur nicht mal der Rat hat ja im Rathaus getagt.
Genau.
Ja, im Eurogress immer dann. Ja.
Genau, im Eurogress wurde ich dann auch quasi vereidigt in diesem Riesensaal. Wir waren zu 100, wir saßen mit 2 Meter Abstand. Das war ganz furchtbar und wenig feierlich und bedeutsam. Bedeutsam auf jeden Fall, aber dieser feierliche Moment wie jetzt im Ratssaal bei Vereidigungen erleben. Das ist doch sehr viel persönlicher, viel dichter, viel direkter als die Zeit im Eurokreis, wo wir wirklich ein Fernglas brauchten, um uns gegenseitig in die Augen zu sehen.
Das erinnert mich auch dran. Also meine ersten Ratssitzungen waren natürlich auch im Eurokreis. Also wir haben ja gleichzeitig angefangen. Und die ersten 2 Jahre waren wir da ja noch da, also wirklich lange. Und ich weiß noch, dass ich dann bei unserer ersten Sitzung, die wieder im Ratssaal war, die Haushaltsrede halten durfte. Und das war völlig verrückt, weil da plötzlich diese ganzen Leute dicht auf dicht saßen und wirklich der eine neben dem anderen und die Stühle stehen dann so, dass sie sich auch berühren. Also wenn man nicht aufpasst, dann gibt man dem Nachbarn auch schon mal mit dem Ellbogen so eins rüber. Und das habe ich damals als total intensiv wahrgenommen, wie so ein Hexenkessel, weil auch bei der Haushaltsrede ja auch viel dann so reingerufen wird oder reagiert wird und das war wirklich ein total spannender Moment, diese Stimmung auch mal so wahrzunehmen und zu sehen, aha, so funktioniert der Rat wirklich. Und da merkt man dann auch, dass eine lebendige Demokratie ja auch davon lebt, dass Leute so zusammenkommen und auch aufeinander reagieren.
Und unser Ratssaal ist auch einer, der wirklich eng ist. Also ich kenne ja das ein oder andere Rathaus jetzt auch, die so eher als Plenarraum angelegt sind. Bei uns ist es richtig, richtig eng und dicht. Und das erlebe ich auch so, dass wir dort Demokratie im Wortsinn auch leben, mit der Debatte. Wir sitzen auch gegenüber, wir sitzen eng nebeneinander. Manchmal ist es auch wirklich brüllend heiß in dem Saal. Das ist Demokratie pur. Und wenn ich an die erste Haushaltsrede im Eurokreis denke, da wurde die vorne vom Podium aus in diesen riesen Saal rein gesprochen. Das war was ganz anderes.
Jetzt waren es anfangs und auch während der Zeit natürlich nicht nur die schönen Momente, die rausgekommen sind. Es gab auch Herausforderungen. Es gibt Herausforderungen, sowohl was das Amt als Oberbürgermeisterin angeht, aber auch Herausforderungen, die wir als Stadt haben. Was siehst du denn als, oder was hast du vielleicht gesehen, auch als große Herausforderung jetzt für die Zeit, die vergangen ist? Und was sind die Herausforderungen, die wir jetzt auch für die nächsten Jahre stemmen müssen?
Ja, als wir vor 5 Jahren angetreten sind, sind wir angetreten, um diese Stadt in die Zukunft zu tragen. Es gab eine Zeit des Stillstands, des Verharrens im Status quo. Und die Grünen und ich sind gemeinsam für Fortschritt, für Entwicklung angetreten. Und das waren auch die großen Herausforderungen, die wir am Anfang neben der Corona-Krise und dann dem Ukraine-Krieg, der Energiekrise, also es waren wirklich herausfordernde Zeiten, auch wo man gar nicht in diese großen Projekte gegangen ist und erstmal geguckt hat, wie kriegen wir überhaupt diese Krise gemanagt. Und nach den ersten 2 Jahren hatten wir dann auch die Chance, die Dinge in die Umsetzung zu bringen, nach vorne zu bringen, auch in der Verwaltung Strukturen zu schaffen, die zukunftsfähig sind, die Zukunftsthemen anpacken. Und da sind wir jetzt sehr gut aufgestellt. Wir haben viele Dinge in die Umsetzung gebracht. Einiges ist schon sichtbar. Und ich möchte unbedingt weitermachen, um die Projekte, die wir begonnen haben, zum Erfolg zu bringen, die Erfolge weiter sichtbar zu machen. Weil ganz vieles auch quasi in der Vorbereitung ist und in den nächsten Jahren auch in die Umsetzung kommen wird. Und da sehe ich auch meine Verantwortung, dass das, was ich angefangen habe, auch zum Erfolg bringe. Und dafür trete ich wieder an, dafür brenne ich. Und das macht mir unheimlich viel Freude. Und es lohnt sich, diese Arbeit zu machen. Und das ist das, was mich wirklich aus meiner Jugend bis heute trägt. Es geht immer darum, die Zukunft zu gestalten, für Kinder und Jugendliche zu arbeiten. Und das tue ich jetzt nicht als Lehrerin, sondern als erste Frau in der Stadt. Und das ist auch, wenn man das nochmal so im Lebensweg sieht, als Karriere, zeigt das auch, was alles möglich ist, ne? Welche Entwicklung persönlich möglich ist und welche Entwicklung so eine Stadt auch nehmen kann. Da bin ich sehr stolz drauf. Mhm.
Wo wir beim Thema stolz sind und bei den Themen, die wir angeregt haben, die du angeregt hast, kannst du da 2, 3 Beispiele nennen, wo wir was angefangen haben, wo du etwas angefangen hast und was jetzt weiterlaufen muss, was wir weiter gestalten möchten?
Ja, zentrales Thema der Grünen ist die Frage der Klimaneutralität, die Frage, wie kriegen wir unsere Stadt klimagerecht aufgestellt. Und da ist der Verkehr ein ganz wichtiger Hebel. Von daher ist die Verkehrswende ein grundlegendes grünes Thema. Und da haben wir im Sinne einer sicheren Gestaltung des Verkehrs für alle Verkehrsteilnehmenden viele Dinge auf den Weg gebracht und neu verteilt. Und zwar in der Gesamtsicht, das ist mir wichtig. Es geht nicht darum, einzelne Verkehrsmittel zu bevorzugen, sondern es geht darum, dass wir Sicherheit im Verkehr herstellen und zwar von den kleinen Beinen angefangen zu denken. Da müssen wir noch viel tun. Aachen hat 800 Kilometer Straße und überall, wo wir oben eine neue Verkehrsfläche gestalten und aufteilen, machen wir erstmal den Grund zukunftsfest. Wir haben ein marodes Leitungssystem, das aus den Nachkriegsjahren kommt und jetzt wirklich massiv in die Knie geht. Das müssen wir sanieren, das müssen wir zukunftsfest aufstellen. Und wenn wir unten fertig sind, machen wir das oben so, dass alle gut unterwegs sein können. Und zwar auch in 20 Jahren. Wir müssen wirklich in die Zukunft denken. Wir müssen sehr mutig sein in den Dingen, die wir tun, weil das hat Auswirkungen auf die nächsten Jahrzehnte. Und wir wollen die Straße ja nur einmal aufreißen und dann richtig gut machen und dann auch grün in der Stadt schaffen, damit eben, das haben wir gerade im Sommer erlebt, die Hitze in der Stadt erträglich wird. Gerade für alte Menschen ist das eine Herausforderung. Das heißt, sichere Wege, grün, gutes Stadtklima. Und was mir persönlich ganz wichtig ist das Thema Bildung, was aus meiner Sicht auch in der gesamten politischen Debatte zu kurz kommt. hier eben Räume zu schaffen für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene, wo gute Bildung vermittelt werden kann. Das fängt in der Kita an. Das geht aber über die Schule weiter und ich denke, wir haben da eine große Chance hier in Aachen mit der Primus-Schule eine Schulform anzubieten, zu schaffen, die nochmal Kinder abholt, die wir im Moment alleine lassen mit dem Schulsystem, also lernen von der 1. bis zur 10. Klasse im Verbund, lernen in kleinen Gruppen, lernen ohne Note bis zur 8. Klasse und mit der Option, jeden Abschluss machen zu können. Das ist ein großartiges Bildungsprojekt, das wir verfolgen und das Haus der Neugier als Bildungsprojekt und Stadtentwicklungsprojekt ist für mich eins der wichtigsten Projekte in der aktuellen Amtszeit und das will ich 28 zu Ende bringen, um dort eben einen Ort in der Stadt zu schaffen, wo Menschen willkommen sind. Und zwar alle Menschen, egal wo sie herkommen, wie alt sie sind, wo sie sich begegnen können, wo sie sich engagieren können, wo sie immer wieder vorbeigehen und denken, wow, was ist denn hier jetzt gerade los? Und das wird unsere Stadt in der neuen Nutzung nach vorne bringen. Nicht mehr nur Handel, sondern Bildung, Wohnen, Erlebnis, Events. Das ist die Stadt von morgen auf sicheren Wegen. Und dafür möchte ich gerne noch weitere 5 Jahre arbeiten, denn da sind wir noch lange nicht fertig. Und da sind viele Dinge, die jetzt schon vorbereitet werden. Und in 5 Jahren werden wir unsere Stadt in vielen Teilen, wenn wir vom Theater über den Isengarten, über den Büchel zum Haus der Neugier an den Bushof gehen, nicht mehr wiedererkennen.
Ich würde gerne noch mal zum Thema Mobilität zurückkommen, denn das ist ja ein Thema, was ganz besonders polarisiert und wo es in meinen Augen einen besonders großen Unterschied macht, dass wir Grünen ein gutes Wahlergebnis erzielen. Es gibt ja viele Stadtentwicklungsprojekte, die am Ende auch fraktionsübergreifend verabschiedet werden und vorangebracht werden. Und gerade bei der Mobilitätspolitik ist es ja eben nicht so, sondern es ist ja ein Thema, was ja stark umstritten ist und was auch im Wahlkampf immer wieder an den Ständen, an den Haustüren auf uns, also worauf wir angesprochen werden. Unter anderem, weil wir ja auch eine mobile Vernunft haben in Aachen, also für alle, die vielleicht da nicht so tief drin sind, das ist eine Initiative, die sich gebildet hat aus Menschen, ich würde sagen, mal mindestens dem konservativen Milieu zuzurechnen, zum Teil auch noch weiter rechts in meinen Augen, wie ich es wahrnehme, die sich gegen jegliche progressive Verkehrspolitik stemmen und die im Endeffekt so die Autofahrenden wieder zurück an die Macht holen wollen und denen halt den Straßenraum alleine überlassen. Und da stehen wir natürlich als Grüne dagegen mit unserer Verkehrspolitik, die im Endeffekt für alle und aber gerade auch für Menschen, die sich im Umweltverbund bewegen wollen, da ist. Und die Frage ist jetzt an dich, Sibylle, wie gehst du damit um, dass es so ein polarisiertes Umfeld gibt und diese verschiedenen Meinungen, die sich ja oft auch wirklich diametral widersprechen? Kannst du hier sogar eine vermittelnde Rolle einnehmen oder wie machst du das, dass du auch hier Oberbürgermeisterin für alle bist?
Ja, das Wichtigste ist, am Anfang immer zuzuhören. Also erstmal auch zu verstehen, wo kommen die Menschen her, was bewegt sie und wo ist der Punkt, der sie eben besonders anfasst. Und ich erlebe oft in den Dialogen, die ich führe, und die führe ich ja konsequent seit 5 Jahren, dass die Menschen nicht gut informiert sind, dass man eben auch nur den Eisberg oben sieht und der wird eben in der öffentlichen Debatte sehr zugespitzt auch gesehen. Und das, worum es geht, kommt dabei zu kurz. Deswegen ist so ein Stück weit meine Mission, auch den Menschen zu erklären, worum es im Gesamten geht und sie auch einzuladen, den Blick über den Alltag heute hier und jetzt und den Parkplatz vor meiner Tür ein Stück weit zu weiten für das, was eben kommt. Weil wir wissen alle, und das erleben wir auch, und das ist auch unstrittig, dass Städte, die diese zukunftsgewandten Verkehrskonzepte umsetzen, wie Gent, Hasselt, Ljubljana ist ein Beispiel, das schon 1996 wurde da die Innenstadt autofrei gemacht. Also und das wurde heftigst diskutiert und darüber gestritten. Das sind die Städte, wo wir im Urlaub gerne sind, wo wir gerne flanieren, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns sicher fühlen, wo wir eine hohe Aufenthaltsqualität spüren. Und diesen Blick auf die Zukunft auszurichten, das versuche ich immer wieder zu unterstützen, Bilder aufzuzeigen und die Menschen damit zu gewinnen, über das, was eben im Moment schwer ist, nämlich diese Veränderung, die meinen Alltag verändert, die Einschränkungen im Alltag bringt, dafür zu werben, eben das zu sehen, was danach kommt. Denn ich bin überzeugt, dass wenn wir in 10 Jahren hier sitzen, niemand mehr diese Debatte führen wird, sondern wir stolz sind darauf, dass wir gut in Aachen leben können, dass wir uns sicher entspannt in der Stadtmitte aufhalten, neue Angebote haben, im Haus der Neugier, am Bushof wohnen und am Theater Kultur erleben. Aber wir müssen eben den Kurs beibehalten, den wir eingeschlagen haben, weil er für mich auch nicht verhandelbar ist. Also Zukunft der Innenstadt ist eine Innenstadt, die eben verkehrsberuhigt ist, die einen Mix von Nutzungsoptionen hat, wo die Menschen wohnen, wo sie leben, wo sie arbeiten, wo wir kurze Wege haben, eine hohe Aufenthaltsqualität, und das setzen wir um, das bereiten wir vor, das ist Teil der Mobilitätspolitik, Teil der Stadtentwicklung, die greift zusammen. Man kann auch keine Stadtentwicklung zukunftsgewandt machen, ohne die Mobilität darauf abzustimmen. Was nützt mich der schönste Bau, wenn die Autos davor parken?
Ja, ich finde, man muss teilweise noch nicht mal in andere Städte gehen, um zu merken, wie ein veränderter Verkehr auch was mit einem selbst macht. Es gibt einige Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die an einem Ort wohnen, wo vielleicht eine Zeit lang eine Baustelle war. Und dann kriegt man mal mit, wie Verkehr auch anders funktionieren kann. Dass es vielleicht ruhiger ist, dass es entspannter ist, und die sich dann auch mitunter gar nicht so drauf freuen, wenn dann wieder die Lautstärke durch die Straße rollt. Spannende Momente auf jeden Fall.
Hatten wir in der Ludwigsallee, die lange Baustelle war und sehr ruhig war. Und eine für mich der schönsten Straßen auch ist, die wir umgewandelt haben, wo deutlich wird, wie diese neue Verkehrspolitik sich auch anfühlt. Und aus meiner Sicht sind da alle gut unterwegs, alle Verkehrsteilnehmer. Wir haben breite Bürgersteige, wir haben dort die taktilen Streifen für Menschen mit Einschränkungen, wir haben einen super Radweg, wir haben eine schöne grüne Mittelspur, und ich glaube, die Menschen haben sich auch ein Stück weit daran gewöhnt, dass sie jetzt nicht mehr unmittelbar vor ihren Häusern parken und laden können, sondern ein Stückchen weiter weg, und das ist einfach ein super Referenzprojekt für unsere Mobilitätspolitik und auch ein Beispiel dafür, dass wir durch so eine harte Zeit, die es unweigerlich ist, wenn eine Baustelle vor der Tür ist, danach eine bessere Realität haben, die auch wirklich solide für die nächsten Jahrzehnte ist. Das ist ja, Infrastruktur ist ja kein aktuelles Projekt, sondern das sind immer Dinge, die für Jahrzehnte robust dann stehen. Und von daher sind sie auch nicht mal eben gemacht von heute auf morgen.
Ja, wir quatschen jetzt schon eine ganze Weile und kommen damit auch so ein bisschen zu unserem Halbzeitspiel. Yay. Und zwar das A- oder B-Spiel. Ich erkläre es nochmal ganz kurz. Wir werden dir jetzt immer nacheinander 2 Begriffe nennen, und du darfst dich bitte möglichst schnell aus dem Bauch heraus für einen der Begriffe entscheiden.
A oder B? Oberbürgermeisterin.
Bleiberger Fabrik oder Rathaus?
Rathaus.
Dom oder Rathaus?
Rathaus.
Katschhof oder Markt?
Markt.
Markt oder Supermarkt?
Supermarkt.
Eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke?
mit Erde gepuderte Gurke von meinem Lieblingsbauern.
Bitburger oder Barkauf?
Barkauf.
Haustier oder kein Haustier?
Haustier.
Zirkus oder Pride Flag auf dem Bundestag?
Pride Flag auf dem Rathaus.
Verwaltungsgebäude begrünen oder Verwaltungsgebäude energetisch sanieren?
Beides.
Flip oder Flop?
Flip.
Karneval oder Chio?
Karneval.
Reden oder zuhören?
Zuhören.
Mobilitätsausschuss oder Umweltausschuss?
Umweltausschuss.
Ratentscheid oder mobile Vernunft?
Ratentscheid.
Mit oder ohne Helm?
Mit.
Bei Grün oder bei Rot?
Immer bei Grün.
Grün oder Rot?
Grün.
Rot oder Schwarz?
Rot.
Schwarz oder Gelb?
Nee.
Theater oder freie Kultur?
Beides.
Chor oder Orchester?
Chor.
Alemannia oder Ladies in Black?
Ladies in Black.
Archimedischer Sandkasten oder Stadtblühen?
Archimedischer Sandkasten.
Karlspreisrede halten oder Rede im Kleingartenverein halten?
Karlspreisrede.
Urlaub in der Eifel oder Urlaub am Mittelmeer?
Eifel.
Streuselbrötchen oder Printen?
Printe.
Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft.
Danke.
Ja, also ich bin ja immer sehr zwiegespalten, Streuselbrötchen oder Printe.
Ich finde, Printe ist das perfekte Energiegebäck, denn es bietet viele Kräuter, Zucker als Energielieferant in einer sehr konzentrierten Portion und reisegängig.
Ja, das ist ganz lustig. Ich nehme auch immer zu meinen Urlauben auf irgendwelche Reisen, nehme ich immer kleine Printen mit. Genau. Es hilft, es bringt Energie.
Und auch immer gut zum Verschenken, wenn man irgendwo mal nett eingeladen wird, dass man mal im Urlaub immer so eine kleine Packung Printen dabei hat. Was ich spannend fand bei der Rede gerade, hast du dich ja dafür entschieden, für die Karlspreisrede statt der Kleingartenvereinrede. Stelle ich mir ehrlich gesagt auch spannend vor, so eine Rede zu halten, weil da ja auch richtig viele Leute an den Fernsehbildschirmen zuhören und natürlich auch im Rathaus selbst. Im Rahmen des Karlspreises hattest du ja auch die Möglichkeit, jetzt schon viele spannende Leute zu treffen, unter anderem jetzt Friedrich Merz zum Beispiel bei dem letzten Karlspreis. Da habe ich mich gefragt, hattest du die Chance, auch mit Friedrich Merz zu sprechen? Und gab es etwas, was du ihm mitgegeben hast, so aus der Kommune quasi an die neue Bundesregierung, was du dir wünschen würdest?
In der Tat, das habe ich getan, denn ich lasse ja keine Gelegenheit verstreichen für unsere Stadt. Und das war gar nicht so einfach, weil es gab ein kleines politisches Treffen auch noch mit der Preisträgerin und unserem Ministerpräsidenten. Von daher war die Zeit sehr knapp. Die habe ich aber zielgerichtet genutzt, um ihm unser Projekt Gigafactory ans Herz zu legen. Wir wollen das als EU-Projekt platzieren für Nordrhein-Westfalen. Und da habe ich ihm direkt ein kleines Dossier in die Hand gedrückt, damit er weiß, dass Nordrhein-Westfalen und die Aachener Region der richtige Standort ist und kein anderer in unserem Land.
Was genau ist denn diese Gigafactory?
Ja, also die KI Gigafactory ist eine von fünf EU-weit ausgeschriebenen AI Gigafactories, um das Thema AI in Europa stark zu machen. Und wir sind in Aachen, das weiß eigentlich kaum jemand wirklich, der Hidden Champion, was AI angeht, weltweit. Wir haben die größte AI-Workshop-Woche in diesem Jahr gehabt, super Wissenschaftler, die dort arbeiten. Und jetzt geht es darum, dass wir diese Gigafactory hier in die Region holen, nach Nordrhein-Westfalen holen, und das im europäischen Wettbewerb. Und es gibt natürlich auch andere Interessenten in Deutschland, aber aus meiner Sicht ist das einfach sonnenklar, dass Aachen mit der Hochschule hier der Place to be ist, und das musste ich Herrn Merz noch ein bisschen ans Herz legen. Das habe ich auch in meiner unnachahmlichen, direkten Eifler Art im Rahmen des Karlspreises gemacht.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Jetzt sind ja sicherlich nicht alle Termine, die du so hast, Friede, Freude, Eierkuchen, sage ich mal. Ja, es gibt auch Menschen, die mit offener Ablehnung vielleicht dir entgegentreten, mit dem du konfrontiert wirst. Jetzt stehst du als progressive, starke, selbstbewusste Frau vor dieser Ablehnung. Wie gehst du damit um? Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen, wo sowas mal passiert ist und wie du es geschafft hast, damit klarzukommen und dem auch etwas zu entgegnen?
Also grundsätzlich bin ich sehr, sehr froh, dass wir hier in Aachen doch ein sehr tolerantes, respektvolles Klima haben. Wenn ich mit meinen Kollegen, Kolleginnen aus den Bundesgebieten, vor allem aus dem Osten spreche, die teilweise Morddrohungen offen bekommen, geht das mir hier in Aachen sehr gut. Nichtsdestotrotz gibt es aber natürlich, und das hatten wir vor einigen Wochen bei dem vermeintlich rechtsextremen Anschlag auf das Maharaja, dass da in den sozialen Medien wirklich sehr übel beschimpft, verspottet wurde. Das kam sehr stark aus der rechten Szene, auch bundesweit. Und das ist mir schon sehr nahe gegangen. Also vor allem, als mein Sohn dann sagte, hör mal, ich habe mir das angeguckt und da ging es mir richtig scheiße, als ich gesehen habe, wie man mit dir umgeht. Und habe auch gesehen, die kommen eigentlich alle aus Rostock, Dresden, die kommen gar nicht aus Aachen. Das dann so abzuschichten, ist nicht einfach. Und das kostet mich auch dann schon viel Energie, weil man kann das nicht immer so weglegen, weil das ist sehr persönlich, das ist sehr verletzend. Und ich gucke es mir im Normalfall auch nicht an und bin sehr froh, dass ich ein Team von Mitarbeitern habe, die das dann auch bearbeiten. Aber in dem Fall war ich in Urlaub und habe es dann teilweise selber gemacht. Das ist mir sehr nahe gegangen, vor allem, weil es auch wirklich dieser Vorgang absolut schwierig war. Ne? Wir haben gesehen, da werden rechtsextreme Zeichen verwandt in einem indischen Restaurant, wo es wichtig ist, an der Stelle klar Haltung zu zeigen und zu sagen, das geht in dieser Stadt nicht. Das habe ich auch getan und dazu stehe ich bis heute. Als wir dann festgestellt haben, es ist ein Versicherungsbetrug und rechtsextreme Zeichen wurden dafür missbraucht, hat mich das sehr schockiert. Und trotzdem ist es richtig, dass wir weiterhin sagen, rechtsextreme Symbole haben bei uns nicht zu suchen, egal wie dieser Fall motiviert war. Und das war wirklich schwierig auch abzuschichten. Und diese rechten Bots haben da auch nicht nachgelassen. Jetzt ist inzwischen auch besser und wir sind wieder beim sachlichen Diskurs und da bin ich auch ganz froh. Solche Phasen passieren und ich bin auch überzeugt, das passiert mir als Frau, als grüne Frau häufiger als Männern, die anderen Parteien angehören.
Und du bist ja nicht nur mit Hass und Ablehnung konfrontiert, sondern du hast ja auch einfach viele Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, im weitesten Sinne. Also ich denke da zum Beispiel an die Wirtschaftsverbände, ne? Gerade die IHK, aber auch die Unternehmen, die Alemannia, der AKV, also oder alle, die mit Karneval zu tun haben. Also du hast ja sicherlich ganz viele Menschen jeden einzelnen Tag, die an dich herantreten und die irgendwas von dir wollen. Und ganz überwiegend sind das natürlich Männer. Also ist ja leider immer noch so, dass an vielen Führungspositionen auch in Aachen Männer sitzen. Und da frage ich mich ganz besonders als junge Frau, wie machst du das, dich dagegen zu behaupten? Als Frau und auch als Oberbürgermeisterin, dass du da nicht immer überall hinterherlaufen musst, hinter jedem Anliegen. Und welche Tipps kannst du vielleicht anderen Frauen geben oder gerade auch jungen Frauen geben, die auch mal vielleicht Oberbürgermeisterin werden wollen oder zumindest in eine Führungsposition, wo sie auch mal mit solchen, ja, oft auch dominant auftretenden Männern zu tun haben?
Also erstmal empfehle ich jeder jungen Frau, den Girls Day zu nutzen und ein Praktikum bei mir zu machen und hoffentlich auch in den nächsten 5 Jahren noch, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich tun kann, als starke Frau ein gutes Vorbild zu sein und zu zeigen, es geht und ich laufe auch niemandem hinterher. Ich lasse die Menschen zu mir kommen. Das ist Kraft des Amtes ein großes Fund, das ich in der Hand habe. Wenn ich einlade, sagt mir niemand ab. Und dieses Amt dann in einer Weise auszuüben, dass es nicht nur aus der Macht heraus funktioniert, sondern aus der Mitmenschlichkeit, das ist mein Anspruch und ich glaube, das ist auch der Unterschied. Dass es mir wichtig ist, den Menschen zu sehen, der mir gegenüber sitzt und die Sache, die ich erreichen möchte. Und da sind Männer und Frauen Partner und Partnerinnen und die adressiere ich auch sehr selbstbewusst. Und ich glaube, das hat mir in den letzten Jahren auch viel Anerkennung gebracht. Das erlebe ich zumindest so, dass diese Art und Weise, die Arbeit anzugehen, in einem hohen Maße respektiert und honoriert wird. Dennoch ist es genauso, wie du sagst, in den umso höher Frau oder Mann kommt, sind es mehr Männer in den Aufsichtsräten. Und deshalb ist es mir ganz wichtig, dass wir da sehr gezielt die Parität als Ziel formulieren und dafür sorgen, dass es in Umsetzung kommt. Weil die Diversität unserer Gesellschaft muss eben auf allen Ebenen auch abgebildet sein. Und wenn in solchen Gremien 90% Männer sind, 110% Frauen, das ist der Anteil von Oberbürgermeisterinnen und Bürgermeisterinnen im Gesamtkontext, dann kommt die Lebensrealität der Frauen zu kurz. Und dafür müssen wir sorgen, dass es anders wird. Dafür bin ich auch in meinem Amt sehr öffentlich, weil mir dieses Vorbild so wichtig ist, auch für junge Frauen, dass sichtbar ist. Es ist eine Frau an unserer Spitze und das könnte ich auch werden. Weil das weiß ich aus meiner Profession heraus. Und das hat Albert Einstein auch schon gesagt als Naturwissenschaftler. Vorbild ist das wichtigste erzieherische Mittel. Und das nutze ich und das kommt auch an, das erlebe ich gerade bei jungen Frauen, dass sie das sehr bewusst wahrnehmen.
Führst du die Verwaltung auch anders, als es deine Vorgänger getan haben?
Ich glaube schon, weil genau dieser Grundsatz auch in der Verwaltung immer trägt. Ich bin ein sehr teamorientierter Mensch und ich bin überzeugt davon, dass eine moderne Verwaltung im Team funktioniert, mit der Kompetenz, die die Menschen mitbringen. Und von daher bin ich sehr froh, dass wir durch die große Mitarbeitendenumfrage, die ich erstmalig initiiert habe, eine Grundlage haben, auf der wir mit den Mitarbeitenden der Verwaltung die Herausforderungen und Aufgaben für die Zukunft gemeinsam anpacken und gemeinsam in einen Reformprozess gehen der Verwaltung, der von unten getragen werden muss. Das wissen wir aus allen Management-Theorien, Konzepten, dass hierarchische Führung nicht mehr funktioniert und dass Führung auf Augenhöhe, kooperative Führung, Führungskonzepte sind, die erfolgreich sind, die Dinge in Bewegung bringen. Und von daher ist es genau mein Konzept, sehr ressourcenorientiert in die Verwaltung zu gehen, sehr viel Verantwortung in die Hände der Mitarbeitenden und Teams zu legen und als Oberbürgermeisterin die Richtung zu geben, die Orientierung, die Prioritäten zu setzen und eben auch den Rahmen, damit die Menschen in der Verwaltung gut arbeiten können für unsere Stadt, ihnen die Anerkennung, die Wertschätzung zu geben. Das sind meine Führungsgrundsätze und die setze ich auch als Oberbürgermeisterin um.
Diese moderierende Rolle nimmst du nicht nur in der Politik ein, sondern auch in der Verwaltung, dass du die Rahmenbedingungen schaffst, dich jetzt aber nicht ganz konkret in jedes einzelne Detailthema reingibst und aus der...
Doch. Also das, ich weiß sehr genau, was überall passiert. Und das finde ich auch eins der großartigsten Privilegien der Oberbürgermeisterin, dass ich ein totales, breites Portfolio von Wissen habe. Das ist mir wichtig. Ich bin da auch ein bisschen nerdig, will es immer sehr genau wissen, um die Dinge auch gut einschätzen zu können und richtig priorisieren zu können. Aber das ist eben meine Grundlage, auf der ich entscheide. Gehe nicht ins Mikromanagement und entscheide auf der unteren Ebene. Aber mir ist schon sehr wichtig zu wissen, was die Menschen machen. Und so habe ich in den letzten 5 Jahren alle Fachbereiche besucht, alle Mitarbeitenden dort, also nicht alle, aber schon sehr viele an ihrem Arbeitsplatz besucht, bis hin zum Praktikum beim Stadtbetrieb, wo ich auf dem Müllwagen durch Aachen gefahren bin, um zu wissen, was vor Ort passiert und wie es den Menschen dabei geht und auch ihnen auf diese Weise Wertschätzung und Anerkennung zuteil werden zu lassen.
Und gleichzeitig nicht aus der Machtposition heraus ganz konkrete Vorgaben in jedem Bereich zu machen, sondern die Informationen zu dir zu holen, um auch zu wissen, was denn in der Verwaltung so alles passiert. Jetzt stehen wir 1,5 Wochen vor der Wahl. Die Wahl ist am 14. September. Und das heißt, du steckst auch mitten im Wahlkampf drin. Und jetzt habe ich mich gefragt, wie viel Zeit nimmt denn dieser Wahlkampf so in Anspruch? Und lässt sich ein Wahlkampfalltag mit einem gesunden Lebensstil verbinden? Oder bleiben da auch einfach Dinge auf der Strecke?
Ja, da hast du ja genau den richtigen wunden Punkt erwischt. Ja, also gesunder Lebensstil, das machen wir dann wieder im Oktober. Ja, ich versuche das weitestgehend, aber das ist echt schwierig, schon im Alltag einer Oberbürgermeisterin die Pausen zu finden, wo man dann was Ordentliches, Richtiges, Gutes isst. Und im Wahlkampf noch mehr. Aber dadurch, dass ich im Wahlkampf auch noch mal mehr auf der Straße bin, unterwegs bin, habe ich mehr Gelegenheiten, da auch schon mal was Gutes zu essen oder treffe dann Menschen in Runden, wo es auch was Leckeres gibt. Also das ist mir sehr wichtig, gut zu leben, und ich bin sehr froh, dass mein Mann da wirklich sehr mich sehr umsorgt. Aber das kommt häufig zu kurz. Aber ich weiß ja, demnächst habe ich wieder einen geregelten Alltag in meinem Rathaus, und dann lege ich auch Wert darauf, dass ich mich gut ernähre, damit ich fit bin für diesen Job, weil das merken wir ja auch, dass so komme ich auch, es ist immer ganzheitlich zu betrachten, in einem gesunden Körper lebt ein guter Geist. Das hört sich ein bisschen konservativ an, aber ich glaube da fest dran, und von daher gerne wieder ab dem 29. September.
Was ich noch so wahnsinnig beeindruckend finde, ist, dass jedes Mal, wenn ich dich treffe, ob es jetzt in der Fraktion ist oder auch einfach noch nach der Ratssitzung oder bei irgendeinem Termin, dass du immer so wahnsinnig energetisch bist. Also ich habe dich, glaube ich, selten mal gehen sehen oder irgendwie, dass du abwesend gewesen wärst oder so, sondern du bist immer sehr klar bei der Sache, immer sehr konzentriert, immer sehr positiv, energetisch gut gelaunt. Das finde ich wirklich bewundernswert, und frag mich, wie machst du das eigentlich, Sibylle? Was ist dein Geheimnis?
Es ist kein Geheimnis. Ich glaube, dass das, was mich mein Leben schon trägt, das zu tun, wo mein Herz schlägt, wo meine Leidenschaft ist, wo ich weiß, es macht einen Unterschied. Ich würde mich nicht mit was zufrieden geben, was so was nicht nach vorne geht, was keinen inhaltlichen Impact hat. Und diese Leidenschaft für die Dinge, die ich tue, die tragen mich immer mit diesem positiven Spirit, weil ich tief und fest davon überzeugt bin, dass wir nur mit einer positiven Grundhaltung die Dinge in dieser Welt bewegen können, in Bewegung bringen, Menschen erreichen, und in dem Moment, wo der Job aufhört, mir Spaß zu machen, werde ich selbst auch aufhören. Also das fände ich das ganz schlimm. Also von daher mache ich das, wo ich drin aufgehe. Und ich muss sagen, die Aufgabe als Oberbürgermeisterin ist eine der schönsten Aufgaben, die ich bisher in meinem Leben gemacht habe. Es macht mir unheimlich Spaß. Der Wahlkampf macht mir auch richtig Spaß. Und von daher freue ich mich, noch weitere 5 Jahre für Aachen zu wirken, weil es wirklich mein Ding ist und ich noch unheimlich viel vorhabe.
Das sind doch wunderschöne Schlussworte. Wir bedanken uns sehr bei dir, dass du die Zeit gefunden hast und dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Und ich bin mir sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer dich jetzt nochmal deutlich besser kennengelernt haben. Und vielleicht oder sicherlich konntest du die einen oder den anderen davon überzeugen, am 14.09. ihr Kreuz bei deinem Namen zu machen. So, und zum Abschluss haben wir wie immer für euch noch ein paar Veranstaltungshinweise mitgebracht. Jetzt, wo die Sommerferien vorbei sind, erwacht auch wieder die Stadt so ein bisschen aus der Sommerpause. Und genau, Laurenz, was hast du denn für uns mitgebracht?
Ja, erstmal seit wenigen Tagen ist tatsächlich die Spielzeitpause im Theater vorbei. Das heißt, es geht bald wieder los. Ihr könnt euch Tickets kaufen, unter anderem die ermäßigten Tickets, von denen wir in der Folge über Kultur schon gesprochen haben. Das ist die 13. Folge. Dann als weiterer Veranstaltungshinweis, vom 5. bis zum 7. September findet das Parkflimmern statt. Eine Open-Air-Kinoveranstaltung auf der Freilichtbühne im Kennedy Park. Und am 7.9. ebenfalls ab 11 Uhr ist der Open Bridge Day, ein Bürgerfest zur Eröffnung der Habachtalbrücke. Ihr wisst ja, seit circa anderthalb Jahren wird die Habachtalbrücke der A544 erneuert. Diese wird am 8.9. am Montag eröffnet und am Tag davor gibt es ein Bürgerfest. Da könnt ihr zu Fuß oder mit dem Fahrrad einmal die Brücke erkunden gehen. Und dann am 14.9., Julia,
ist der große Tag, die Kommunalwahl. Das heißt, für alle die unter euch, die noch keine Briefwahl gemacht haben, geht auf jeden Fall hin, guckt auf eure Wahlbenachrichtigung, wo euer Wahllokal ist und macht am besten euer Kreuz auf allen 5 Stimmzetteln bei den Grünen.
Und ganz zum Schluss, wie immer, wenn ihr Anregungen, Fragen, Wünsche habt, dann schreibt an podcast@grüne-aachen.de. Wir nehmen eure Anregungen gerne mit.
Ja, und ansonsten hören wir uns dann in 2 Wochen nach der Kommunalwahl und sind dann deutlich schlauer, was die nächsten 5 Jahre angeht. Ich bin wirklich gespannt. Ich denke, ihr sicherlich auch. Ja.
In dem Sinne.
Mach das Kreuz bei Sibylle Kolken.
Kriegen wir hin. Danke, Sibylle, für deine Zeit. Danke, Julia. Und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.